Thema, sei mutig und stark. Josua 1, Vers 9. Den kennen wir jetzt ja schon fast auswendig. Ich sage dir, sei stark und mutig, hab keine Angst und verzweifle nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst. Und wir werden ja an allen Sonntagen einen Teilaspekt dieses großen Themas uns anschauen. Letzte Woche hat, glaube ich, der Holger Schmidt heißt er, angefangen mit dem Thema 2 gegen 10, die Kundschafter, Josua Kaleb gegen die 10 Kundschafter, auch dieses Thema ausgeführt. Und heute wollen wir nachdenken über Esther. Und Esther, finde ich, weiß nicht, wie es euch geht, ich liebe spannende Thrillers. Joy Fielding oder John Grisham oder Charlotte Link oder keine Ahnung, da gibt es ja ganz viele. Ich liebe die. Und gerade im Urlaub lesen wir ein Buch nach dem anderen. Wahnsinn. Und manchmal ist es so spannend, dass ich sogar das Buch von vorne bis hinten durchlesen muss, weil es eben so spannend ist. Und das Buch Esther ist eigentlich auch so ein spannender Thriller. Und eigentlich müssten wir jetzt das ganze Buch komplett durchlesen, aber es reicht die Zeit natürlich nicht so aus. Aber wir werden heute so die ersten sieben Kapitel uns anschauen. Immer wieder aus jedem Kapitel so ein paar Verse rausholen. Esther war eine wunderschöne Frau aus dem Alten Testament. Ich habe jetzt mal nicht irgendeine Frau genommen, weil Schönheit ist natürlich relativ. Das ist die Frau, die Esther gespielt hat in dem Film. Deswegen habe ich die rausgenommen. Esther, eine ganz besondere biblische Person, eine echte Heldin, eine junge Frau, die unglaublich mutig und stark war. Und ihre Lebensgeschichte könnten wir eigentlich betiteln, und das ist der Titel auch dieser Predigt, es geht um Leben oder Tod. Leben oder Tod. Wir werden sehen, Esther kam irgendwann mal an den Punkt, wo sie eine Entscheidung treffen musste, und da ging es darum, Leben oder Tod. Schwarz-Weiß. Dazwischen gab es nichts. Dazu später mehr. Ganz kurz den Zusammenhang aufzeigen. Die Geschichte um Esther spielt sich ab in Susa. Das war eine der Hauptstädte des damaligen Persischen Reiches. Und zu dieser Zeit war Ahasveros oder griechisch Xerxes König dort, Ahasveros. Er regierte in der Zeit, wenn es interessiert, die Geschichtsfreaks unter euch, 483 bis 474 vor Christus. Und Esther war ein junges Mädchen, eine junge Frau aus Juda. Sie lebte im Zwei-Stämme-Reich im heutigen Irak. Nebukadnezar, Babylonien, hatte die Juden weggeführt in die babylonische Gefangenschaft. Und die meisten Einwohner waren jetzt eben gefangen, unter anderem auch Esther. Aber in der Zwischenzeit war viel politisch sehr viel passiert. Babylonien war nicht mehr das Weltreich schlechthin, sondern Persien wurde Weltreich. Persien hat Babylonien abgelöst. Und ab jetzt war der persische König Ahasveros der starke Mann und war Persien das herrschende Weltreich. Und dieser Ahasveros hatte irgendwann die Idee, ich will ein großes Fest organisieren. 7 Tage sollte das Fest dauern und ich will an diesem Fest meine ganze Macht an allen Leuten zeigen. Ich bin hier der Mächtige. Gesagt, getan. Er hat das Fest organisieren lassen. 7 Tage sollte das dauern zu seinen Ehren. Parallel dazu hat seine Frau, Königin Vashti, heißt die, Vashti, hat sie auch ein Fest organisiert für die Frauen. Weil Frauen und Männer feierten damals nicht zusammen, jeder feierte sein eigenes Fest. So wie wir heute Männerkreis und Frauenkreis haben, so war es damals auch so. Die Männer haben gefeiert und die Frauen haben getrennt voneinander gefeiert. Und dann steht da im ersten Kapitel, am 7. Tag, also am letzten Tag dieses Festes, gab ein sichtlich angetrunkener König, Ahasveros, den Befehl, seine Frau Vashti zu holen. Denn er wollte jedem in seinem Reich zeigen, schaut her, das ist meine Frau, schaut mal, wie schön sie ist, schaut sie euch an. Und da steht er in Esther 1, Vers 10 und 11, und am 7. Tage, als der König guter Dinge war vom Wein, befahl er, da kommen hier 7 Namen von Kämmerern, die vor dem König Ahasveros dienten, dass sie die Königin Vashti mit ihrer königlichen Krone holen sollten vor dem König, um dem Volk und den Fürsten ihre Schönheit zu zeigen, denn sie war sehr schön. So weit, so gut, ist ja nichts dran. Aber die Reaktion von dieser Vashti, von dieser Königin, die ist doch schon besonders, würde ich mal sagen. Da steht, Vers 12, aber die Königin Vashti wollte nicht kommen, wie der König durch seine Kämmerer geboten hatte. Das heißt, der König sagt, ruft Vashti, meine Frau, sie soll herkommen. Und die Königin sagt, nee, mache ich nicht. Keine Lust, ich komme nicht. Ich gehe nicht drauf ein. Und wir können uns ja vorstellen, dass die Reaktion des Königs oder die Reaktion der Königin nicht so echt gut aufgenommen wurde durch den König. Er war ja schließlich die mächtigste Person der Welt und er war es gewohnt, wenn ich einen Befehl gebe, dann muss jeder sich daran halten. Dazu kommt noch, dass Frauen in der damaligen Zeit ja überhaupt keine Lobby hatten. Sie hatten überhaupt nichts zu sagen. Sie zählten eigentlich gar nicht dazu. Keine Frage von Emanzipation oder Gleichberechtigung, so wie wir das heute kennen. Wenn der König sprach, da musste jeder gehorchen, auch die Königin. Und ich will es das nicht zu lang machen, dieser einleitende Text. Nur ganz kurz und knapp. Die Weigerung der Königin Vashti hatte enorme Folgen. Sie wurde durch ihren Mann verstoßen. Sie war nicht länger Königin. Aber da Männer anscheinend nicht ohne Frauen auskommen können, hatte König Ahasverus einen Plan. Wir machen eine große Misswahl. Und wir suchen die schönste, die tollste Frau im ganzen Reich. Und man liest da alle möglichen Sachen, hat man organisiert. Der Verbrauch an Schönheitsmitteln, der stieg rasant an. Und the winner ist Esther. Esther wurde als die schönste Frau im ganzen Reich gewählt. Sie wurde zur neuen Königin gekrönt. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, Esther, der Name bedeutet persisch Stern und hebräisch, der hebräische Name Hadassa bedeutet Myrte oder Myrtenstrauch. Esther wurde zur neuen Königin gewählt. Sie war die schönste im ganzen Reich. Und da lesen wir in Kapitel 2, Verse 7 bis 9. Und er war der Pflegevater, das geht hier über Mordechai, und er war der Pflegevater der Hadassa, das ist Esther, einer Tochter seines Oheims, denn sie hatte weder Vater noch Mutter. Und sie war ein schönes und hübsches Mädchen. Und als ihr Vater und ihre Mutter starben, nahm sie Mordechai als Tochter an. Als nun das Gebot und Gesetz des Königs bekannt wurde und viele Jungfrauen zusammengebracht wurden in die Festung Susa, in die Obhut Hegais, wurde auch Esther in des Königs Palast geholt und in die Obhut Hegais des Hüters der Frauen. Und das Mädchen gefiel Hegai und sie fand Gunst bei ihm. Und er beeilte sich, ihre Schönheit zu pflegen und ihr genügend Speise zu geben und dazu 7 auserlesene Dienerinnen aus dem Palast des Königs. Und er brachte sie mit ihren Dienerinnen an den besten Ort im Frauenhaus. Dann noch Vers 17 bis 18. Und der König gewann Esther lieber als alle Frauen. Und sie fand Gnade und Gunst bei ihm vor allen Jungfrauen. Und er setzte die königliche Krone auf ihr Haupt und machte sie zur Königin an Vashtis Statt. Und der König machte ein großes Festmahl für alle seine Fürsten und Großen, das Festmahl Esthers, und gewährte den Provinzen Steuererlass und teilte königliche Geschenke aus. Von Esther wissen wir, dass sie weise war, das heißt, ihre Eltern waren früh verstorben und deshalb wurde sie von ihrem Neffen Mordechai erzogen. Merkt euch diesen Namen, der kommt später nochmal. Mordechai spielt eine wichtige Rolle auch in diesem ganzen spannenden Thriller. Und dieser Mordechai hatte Esther verboten, Esther, du darfst unter allen Umständen an keinem sagen, dass du Jüdin bist. Verschweige das, denn die Juden wurden ja gehasst in dieser Zeit. Also erzähl keinem weiter, dass du jüdischer Herkunft bist. Esther, diese ausländische Kriegsgefangene, wurde die neue Königin von Persien. War das Zufall? War es Zufall, dass gerade sie als Jüdin diesen hohen Posten bekam? Ganz sicher nicht. Denn wenn wir uns die Geschichte anschauen, da war es Gott, der sie auf diesen Platz gestellt hat. Soweit mal Einleitung Teil 1. Gehen wir weiter zum zweiten Teil, Esther 3. Ab Kapitel 3 beginnt eigentlich eine nächste spannende Episode, nämlich ein gewisser Haman. Haman erscheint auf dem Spielfeld. Und dieser Haman hatte eine ganz hohe Position in dessen Weltreich, im Weltreich von König Ahasverus. Von Haman kann man sagen, dass er eine ziemlich egozentrische Person war. Heutzutage wird man sagen, er war ein echter Narzisst. Nur auf sich selber fixiert. Er war, wow, der who is who. Er war derjenige, auf den es ankam. Andere Personen waren ihm total gleichgültig. Dazu kam noch, dass dieser Haman das jüdische Volk abgrundtief hasste. Das hat mit seiner Vergangenheit zu tun, will ich jetzt weiter nicht drauf eingehen. Dieser Haman war für König Ahasverus eine ganz wichtige Bezugsperson. Und deshalb erteilte der König den Befehl, dass jeder musste sich vor Haman beugen, musste niederknien und Haman eigentlich anbeten. Da ging es eigentlich drum. Der König Ahasverus wollte damit zeigen, wie wichtig Haman in seinem Königreich ist. Als Mordechai, der Neffe von Esther, sich diesem Befehl widersetzte und sich eben nicht vor Haman bog, nahm dieser die Weigerung Mordechais als Anlass, um einen Feldzug gegen das gesamte jüdische Volk anzutreten. Und da lesen wir Esther 3, Vers 1 bis 4. Nach diesen Geschichten erhob der König Ahasverus den Haman, den Sohn Hammedatas, den Agagiter, und machte ihn groß und setzte seinen Stuhl über alle Fürsten, die bei ihm waren. Und alle Großen des Königs, die im Tor des Königs waren, beugten die Knie und fielen vor Haman nieder, denn der König hatte es so geboten. Aber Mordechai beugte die Knie nicht und fiel nicht nieder. Da sprachen die Großen des Königs, die im Tor des Königs waren, zu Mordechai: Warum übertrittst du des Königs Gebot? Und als sie das täglich zu ihm sagten und er nicht auf sie hörte, sagten sie es Haman, damit sie sehen, ob solch ein Tun Mordechais bestehen würde. Denn er hatte ihnen gesagt, dass er ein Jude war. Hier sehen wir nochmal die Geschichte mit Mordechai und dass er sich eben nicht beugte vor Haman. Sei stark und mutig. Wir könnten eigentlich alle erst sagen, dass dieser Mordechai stark und mutig war. Ja, Esther kommt später noch, aber Mordechai war stark und mutig, weil er sich dem Befehl des Königs widersetzte und sich nicht beugte vor Haman. Seine Entscheidung, sich eben nicht vor Haman niederzubeugen, war eine mutige Entscheidung, die nicht ohne Folgen blieb. Vers 5 bis 6. Und als Haman sah, dass Mordechai nicht die Knie beugte, noch vor ihm niederfiel, wurde er von Zorn erfüllt. Aber es war ihm zu wenig, dass er alleine an Mordechai die Hand anlegen sollte, denn sie hatten ihm gesagt, von welchem Volk Mordechai wäre. Sondern er trachtete danach, das Volk Mordechais, alle Juden, die im ganzen Königreich des Ahasverus waren, zu vertilgen. Das heißt, alle Juden sollten sterben, weil Mordechai sich nicht niedergebeugt hat. Nicht nur Mordechai sollte büßen, sondern Haman hatte endlich einen Grund gefunden, das ganze jüdische Volk auszurotten. Und dafür bekam Haman sogar die Erlaubnis des Königs. Der König bestätigte diesen Plan mit seinem königlichen Siegel, lesen wir etwas weiter. Unwiderruflich, unumkehrbar, ein Befehl des Königs, der für immer galt. Man warf das Los. Der persische Name ist Pur, Purimfest, kennt ihr vielleicht, der ein oder andere, da kommt das her. Man warf das Los und durch das Los wurde ein Datum festgelegt, an dem das jüdische Volk ausgerottet wurde. Das Los fiel auf den 13. des 12. Monats, mein Geburtstag in unserer Zeitrechnung übrigens. 13.12. des jüdischen Kalenders, dieses Jahr wurde der gefeiert am 25. 26. Februar. Und das war das Datum, an dem Tag sollten alle Juden ausgerottet werden. Und wenn wir uns Kapitel 3 anschauen, dann sehen wir, dass Kapitel 3 mit einer Gegenüberstellung endet. Auf der einen Seite sehen wir den König und Haman in geselliger Runde zusammen, Wein am Trinken. Und auf der anderen Seite sehen wir die jüdische Gemeinde, die verständlicherweise in Aufruhr war wegen dem Todesurteil, das über sie ausgesprochen wurde. Das heißt, der Mut des Mordechais, nämlich sich nicht zu beugen vor Haman, wurde durch Gott erstmal nicht durch Segen belohnt. Ja, wir könnten denken, wenn ich mutig bin und stark bin und das mache, was der Herr will, dann belohnt er das immer mit Segen. Hier war es nicht so. Erstmal. Aber das hindert uns nicht oder das ist kein Grund, um zu sagen, nee, ich bin nicht stark und mutig. Gott hat diesen Mut des Mordechais erstmal nicht durch Segen belohnt. Der Mut des Mordechais hatte zur Folge, dass über das gesamte jüdische Volk das Todesurteil ausgesprochen wurde. Und trotzdem ist der Mut des Mordechais ein Vorbild, ein Beispiel für uns. Kapitel 4, da lese ich die ersten 8 Verse. Als Mordechai alles erfuhr, was geschehen war, zerriss er seine Kleider und kleidete sich in Sack und Asche und ging hinaus mitten in die Stadt und schrie laut klagend. Und er kam bis vor das Tor des Königs, denn es durfte niemand in das Tor des Königs eintreten, der den Sack anhatte. Und in allen Provinzen, wohin des Königs Wort und Gebot gelangte, war ein großes Klagen unter den Juden und viele fasteten, weinten, trugen Leid und lagen in Sack und Asche. Da kamen die Dienerinnen Esthers und ihre Kämmerer und erzählten ihr davon. Da erschrak die Königin sehr und sie sandte Kleider, dass Mordechai sie anzöge und den Sack ablegte. Er aber nahm sie nicht an. Da rief Esther Hattach, einen von des Königs Kämmerern, der ihr diente, und gab ihm Befehl wegen Mordechai, um zu erfahren, was das wäre und warum er so täte. Da ging Hattach hinaus zu Mordechai auf den Platz der Stadt, der vor dem Tor des Königs war. Und Mordechai sagte ihm alles, was ihm begegnet war und auch die Summe des Silbers, das Haman versprochen hatte, in des Königs Schatzkammer darzuwägen, wenn die Juden vertilgt würden. Und gab ihm eine Abschrift des Gesetzes, das in Susa angeschlagen war, sie zu vertilgen, damit er es Esther zeige und es ihr sage und ihr gebiete, dass sie zum König hineingehe und zu ihm flehe und bei ihm Fürbitte tue für ihr Volk. Das ganze jüdische Volk mit an ihrer Spitze Mordechai waren geschockt über das Todesurteil, das über sie ausgesprochen wurde. Und als äußeres Zeichen von Trauer, von Leid, zog man in der damaligen Zeit seine normalen Kleider aus und man kleidete sich mit einem ganz stinknormalen Sack und man streute Asche auf sein Haupt. Das war ein äußeres Zeichen von Trauer. Wir kennen ja noch den Ausdruck, wenn jemand in Sack und Asche ist. Das kommt hierher aus der Bibel. So wie übrigens ganz viele Ausdrücke, die wir gebrauchen in unserem normalen Sprachgebrauch, aus der Bibel kommen, nur mal so nebenbei. Das ganze Volk weinte, das ganze Volk klagte bitterlich. Und dieses fürchterliche Geschrei, das große Trauern, bekam Esther mit. Und sie erkundigte sich, was da überhaupt los ist. Man erzählte es ihr. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt. Mordechais Bitte an Esther. Und Mordechai sagte zu Esther, Esther, du musst zu König Ahasverus gehen, zu deinem Ehemann und um Gnade für uns bitten. Das war der Auftrag, den Mordechai an Esther gab. Du musst für dich und dein Volk beim König einstehen. Esther, leg los. Genau darum bist du zur Königin gesalbt worden. Genau das ist der Grund, warum Gott dir diesen Platz an der Seite des Königs zugeteilt hat. Esther, geh zum König und bitte um Gnade. Und hier schließt sich der Kreis, warum Esther diesen Platz bekommen hat, warum Esther Königin wurde. Genau um jetzt in dieser Situation zum König zu gehen und um Gnade zu bitten für ihr Volk. Man könnte sagen, das ist das Zentrum dieses Thrillers. Esther stand vor der Entscheidung, die Lage spitzt sich zu. Esther stand zwischen den Stühlen und sie musste eine Entscheidung treffen, eine Entscheidung auf Leben oder Tod. Erinnert euch, sie hatte ja bis zu diesem Zeitpunkt noch an niemanden gesagt, dass sie Jüdin war. Niemand wusste, dass sie jüdischer Herkunft war. Das heißt, wenn sie jetzt zum König ging, musste sie auch dieses Geheimnis, was sie so lange bewahrt hat, offen darlegen. Wie würde der König reagieren? Würde er sie den Kopf kleiner, Kopf kürzer machen? Würde er sie verbannen, ausstoßen, so wie Vashti? Der König hatte ja das Todesurteil über das gesamte Volk der Juden ausgesprochen. Das heißt, auch Esther fiel darunter. Auch für sie galt dieses Todesurteil. Und dazu kam noch, dass man nicht einfach so vor den König treten durfte. Dazu hat es einen ganz bestimmten Befehl gebraucht. Das heißt, Esther, auch wenn sie die Frau des Königs war, konnte nicht einfach ins Wohnzimmer spazieren und mit ihrem Mann reden. Das war verboten. Erst wenn der König sie rief, dann durfte sie zum König gehen. Und dann lesen wir in Kapitel 4, fantastisch. Verse 9 bis 11. Mordechai bittet sie, Esther, geh du zum König. Und da lesen wir ihre Reaktion auf diese Bitte von Mordechai, Vers 9 bis 11. Und als Hattach hineinkam und Esther die Worte Mordechai sagte, sprach Esther zu Hattach und gebot ihm, Mordechai zu sagen, es wissen alle Großen des Königs und das Volk in den Provinzen des Königs, dass jeder, der ungerufen zum König hineingeht in den inneren Hof, Mann oder Frau nach dem Gesetz sterben muss. Es sei denn, der König strecke das goldene Zepter ihm entgegen, damit er am Leben bleibe. Ich aber bin nun seit 30 Tagen nicht gerufen worden, zum König hineinzukommen. Das war die erste Reaktion von Esther. Mordechai bittet sie, Esther, du bist Königin geworden, um jetzt für uns einzustehen. Geh zum König. Und Esther sagt, Moment, so einfach ist es nicht. Es ist schon 30 Tage her, dass ich beim König war. Ich darf nicht einfach so hingehen. Ich habe Angst. Was, wenn ich sterben muss? Was antwortet Mordechai, Vers 12 bis 14? Und als Esthers Worte Mordechai gesagt wurden, ließ Mordechai Esther antworten, denke nicht, dass du dein Leben errettest, weil du im Palast des Königs bist, du allein von allen Juden. Denn wenn du zu dieser Zeit schweigen wirst, wird eine Hilfe und Errettung von einem anderen Ort her den Juden erstehen. Du aber und deines Vaters Haus, ihr werdet umkommen. Und wer weiß, ob du nicht gerade um dieser Zeit willen zur königlichen Würde gekommen bist? Mordechai ist hier radikal, finde ich. Er geht gar nicht ein auf die Angst von Esther, sondern er sagt, Esther, genau das ist der Grund, warum du Königin bist. Und denk nicht, dass du dich irgendwie rausreden kannst, dass du dich schützen kannst, sondern wenn du nicht gehst, dann wird Gott einen anderen Weg schenken, aber du und dein Haus, ihr werdet sterben. Und dann kommt die zweite Reaktion von Esther, Vers 15 und 16. Esther ließ Mordechai antworten, so geh hin und versammle alle Juden, die in Susa sind, und fastet für mich, dass ihr nicht esst und trinkt 3 Tage lang, weder Tag noch Nacht. Auch ich und meine Dienerinnen wollen so fasten. Und dann will ich zum König hineingehen, entgegen dem Gesetz. Komme ich um, so komme ich um. Mordechai ging hin und tat alles, was ihm Esther geboten hatte. Esther war bereit zu gehen. Sie war bereit, auf Gott zu vertrauen, egal wie die Folgen sein würden. Ja, es war nicht automatisch. Wir kennen natürlich die ganze Geschichte, aber Esther kannte die Geschichte nicht. Esther war bereit zu gehen, auch wenn sie nicht wusste, wie es ausgehen würde. Wenn wir uns die weitere Geschichte anschauen, dann könnten wir sie eigentlich unter das Motto stellen, sei stark und schlau. Weil wir sehen, vielleicht ist das was Typisches für Frauen, weiß ich nicht, aber Frauen, hier Esther war eine enorm schlaue Frau. Das ist zumindest das, was wir hier in dieser Geschichte sehen. In Kapitel 5 lesen wir, dass Esther sich nach einer Zeit des Fastens und des Gebetes extra schön machte für den König. Sie zog wunderschöne Kleider an, Kleider, von denen sie wusste, wow, die gefallen dem König. Und sie ging mit bibberndem Herzen in den Innenhof des königlichen Palastes. Und jetzt war der entscheidende Moment angebrochen. Würde der König den Daumen senken oder würde er ihn heben? Würde der König sie abweisen oder wohlwollend empfangen? Leben oder Tod? Jetzt kam es drauf an. Und wir lesen, dass der König sie von oben aus seinem Thronsaal sah und er fühlte direkt Liebe für Esther in seinem Herzen. Ist das nicht toll? Er fühlte direkt Liebe für Esther in seinem Herzen. Er ließ sie zu sich rufen. Fantastisch, wie Gott das Herz des Königs vorbereitete, weich machte und ihm Liebe für Esther ins Herz gab. Fantastisch, wie Gott diese ganze Situation in Händen hielt. Er hielt die Fäden in der Hand. Esther durfte vor dem König erscheinen. Und die Frage, die der König an Esther stellte, war, was hast du, Esther, Königin? Was begehrst du? So die Frage des Königs, Kapitel 5, Vers 3. Wow. Jetzt hat Esther die Gelegenheit, der König hat sie empfangen. Er hat auch direkt gefragt, was kann ich für dich tun, Esther? Erzähl mir, was ist los? Jetzt hat Esther doch die Möglichkeit, sich für ihr Volk einzusetzen. Und ich persönlich hätte sofort die Katze aus dem Sack gelassen und mein Anliegen schnell vorgetragen, bevor der König seine Meinung ändert. Oder bevor Haman dazwischen funkt oder was auch immer. Esther dachte scheinbar anders. Sie war mutig und schlau. Sie sagte mit keiner einzigen Silbe irgendwas über ihr dringendes Anliegen, sondern sie lud den König und dessen wichtigste Person Haman zum Essen ein. Sie wollte für den König und für Haman ein Festmahl zubereiten. Das nennen wir da, ne? Honig ums Maul schmieren, sagt man, glaube ich, hier. Ne? Honig ums Maul schmieren, das war Esther, schlau. Der König ging natürlich auf diesen Vorschlag ein. Zusammen mit Haman nahm er an diesem Festmahl teil. Und während der Mahlzeit kam wieder die Frage: Esther, was ist dein Wunsch? Sag es mir und es soll dir gegeben werden. Jetzt hatte Esther den König am Haken. Köder. Wenn man fischt, braucht man einen guten Köder. Wenn man angelt, braucht man einen guten Köder. Jetzt hatte sie den König am Haken. Jetzt hatte sie ihn so weit, dass sie ihr Anliegen vortragen könnte. Und sie konnte beinahe sicher sein, dass der König darauf einging. Jetzt war der Moment gekommen, an dem sie Farbe bekennen konnte. Leckeres Essen, vorzüglicher Wein, Musik im Hintergrund, gesellige Atmosphäre, jetzt oder nie. Was war die Antwort von Esther? Majestät, Majestät, großer König, darf ich dich bitten, morgen nochmal zum Essen zu kommen? Bring Haman mit. Morgen mache ich euch nochmal eine wunderschöne Mahlzeit, bereite ich vor. Und morgen werde ich dir dann sagen, was mein Wunsch ist. Esther, jetzt spinnst du völlig, oder? Da ist doch der König, er frisst dir aus der Hand, sein Herz ist weich und er steht dir wohlwollend gegenüber. Er greift doch jetzt die Chance, die sich dir bietet und erzähl ihm von der Situation. Aber Esther dachte anders. König, würdest du morgen nochmal zum Essen kommen? Und morgen will ich dir dann erzählen, was mein Wunsch ist. Mutig und schlau. In den nächsten 24 Stunden... Wir lesen das im Buch Esther, Kapitel 5, Kapitel 6. In den nächsten 24 Stunden griff Gott ein. Zwischen der ersten und der zweiten Mahlzeit sprach Gott zum König in einem Traum. Und wir lesen da, dass Gott sich König Ahasverus offenbarte. Und in diesem Traum machte Gott ihm deutlich, dass ihn Mordechai, der Neffe von Esther, damals vor einem Putsch bewahrt hatte. Das haben wir jetzt nicht gelesen, das habe ich übersprungen, aber Mordechai hatte damals den König bewahrt vor einem Putschversuch. Und in dem Traum erinnerte Gott König Ahasverus daran: Mordechai, weißt du noch damals? Er hat dich bewahrt vor einem Putsch. Und wir lesen in Kapitel 6, Vers 6 bis 10. Und als Haman hereinkam, sprach der König zu ihm: Was soll man dem Mann tun, dem der König Ehre erweisen will? Haman aber dachte in seinem Herzen: Wem anders sollte der König Ehre erweisen wollen als mir? Und Haman sprach zum König: Dem Mann, dem der König Ehre erweisen will, soll man königliche Kleider bringen, die der König zu tragen pflegt, und ein Ross, darauf der König reitet und dessen Kopf königlichen Schmuck trägt. Und man soll Kleid und Ross einem Fürsten des Königs geben, dass er den Mann bekleide, dem der König Ehre erweisen will, und ihn auf dem Ross über den Platz der Stadt führen und vor ihm her ausrufen lassen. So tut man dem Mann, dem der König Ehre erweisen will. Der König hat sich erinnert in seinem Traum, oder Gott hat ihn erinnert: Mordechai hat dich damals bewahrt. Jetzt ehre ihn. Und er stellt dann Haman die Frage: Ja, was soll man mit dem Mann tun, dem er ehren will? Und Haman dachte natürlich, es geht um ihn selber. Tja, Fehleinschätzung, würde ich mal sagen. Ne? Denn es geht weiter. Der König sprach zu Haman: Eile und nimm Kleid und Ross, wie du gesagt hast, und tu so mit Mordechai, dem Juden, der im Tor des Königs sitzt. Und lass nichts fehlen an allem, was du gesagt hast. Was für eine Erniedrigung für Haman. Er wollte Mordechai umbringen, er wollte das Volk der Juden ausrotten, und jetzt ist es genau umgekehrt. Eins weiter. Hamans Intrige, Hamans Plan wird hier aufgedeckt, und letzten Endes stirbt er selber an dem Galgen, den er aufrichten hat lassen für Mordechai. Wir sehen, wie Gott, und das finde ich einfach fantastisch, wie Gott die Fäden in der Hand hielt. und wie er Esther gebraucht hat, um sein Volk aus der Hand von Haman oder von Ahasverus zu retten. Das sehen wir durch die ganze Geschichte. Aber nur, weil Esther mutig und stark war, weil sie schlau war und weil sie Gottes Aufruf gefolgt ist. Zum Schluss, sei stark und mutig. Sabine hat es schon am Anfang gesagt, ich weiß nicht, wie du dich fühlst, ob du dich immer so stark und mutig fühlst. Vielleicht der eine, ja klar, natürlich, klar. Der andere sagt, nee, vielleicht nicht so. Der Aufruf an uns ist, und da gibt Esther uns ein fantastisches Beispiel, sei stark und mutig, steh fest im Glauben und lass dich durch nichts und niemand von diesem Glauben abbringen. Wenn wir Jesus folgen, wenn wir treu sein wollen an Jesus oder treu an ihm festhalten wollen, dann müssen auch wir regelmäßig Farbe bekennen und gegen den Strom schwimmen. Und das war das, was Esther tat, ohne genau zu wissen, wie es ausgehen würde. Wir wissen, dass heutzutage viele Länder gibt, in denen Verfolgung sehr groß ist. Open Doors nenne ich nochmal eine Organisation, die unter verfolgten Christen arbeitet. Für sie, aber auch für uns gilt es, stark und mutig zu sein, kompromisslos zu sein in der Nachfolge. Und wenn die Zeit da ist, wenn die Zeit gekommen ist, dass wir aufstehen sollen und Farbe bekennen sollen, von unserem Glauben erzählen sollen oder leben sollen, dann müssen wir Farbe bekennen. Dann müssen wir uns zu Jesus bekennen. Und deswegen finde ich Esther so schön. Gott hat alles in seine Hand gehalten. Und das, was eigentlich unmöglich schien, wurde doch möglich gemacht. Warum? Weil Esther treu war und weil Esther ging, weil Esther auf Gott vertraut hat. Und das dürfen wir persönlich auch wissen. Wenn wir treu an Jesus bleiben, dann wird er sich auch zu uns wenden. Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, vielen Dank für das Beispiel von Esther. Danke, dass wir an diesem Leben dieser jungen Frau erkennen können, was es heißt, treu zu sein, was es heißt, stark und mutig zu sein, auch unter ganz, ganz schwierigen Umständen. Und hilf uns, dass auch wir stark und mutig sind in der Nachfolge. Herr, dass wir nicht aufgeben, dass wir uns keine Angst einjagen lassen, sondern dass wir wissen, wir sind ein Kind vom allerhöchsten Gott. Herr, hilf uns, dass auch wir hier als Gemeinde in Silbach in Haßfurt, dass wir das auch nach außen hintragen, dass wir Licht und Salz sind. Herr, danke, dass wir auf dich vertrauen dürfen und dass du uns niemals, niemals im Stich lassen wirst. Danke, dass du immer da bist. Amen.